Wir sind
links
und launisch
mit Josefine Ortlieb
und Kira Braun.
Hallo an alle. Es ist Montagabend. Ich gehe mit der Kira Braun heute live und wir zeichnen gleichzeitig links und launisch auf. Ich freue mich total auf alle oder über alle, die zuschauen, und noch mehr freue ich mich auf die Kira, die jetzt auch schon dabei ist und mir eine Anfrage gesendet hat, die ich jetzt direkt mal reinhole und kann sich nur noch um Sekunden handeln.
Hallo Josefine.
Hallo Kira.
Hallo.
Na, wie geht's?
Sehr gut geht's mir. Und dir?
Eigentlich auch ganz gut. Wochenende gehabt. Das ist eigentlich immer eine gute Nachricht montags. Genau, aber so ein Montag ist natürlich, da muss man, finde ich, immer erst so ein bisschen reinkommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Aber hast du noch so ein richtiges Wochenendgefühl? Also hast du noch so eine strukturierte Arbeitswoche, dass du am Wochenende ein anderes Gefühl hast als unter der Woche?
Das hat mir ja Corona ein bisschen geschenkt. Das darf man, also das ist ja bei mir wirklich so, dass ich das sowohl in meinem Job vorher als auch dann sozusagen im politischen Betrieb und auch als MdB einfach nicht kannte und sozusagen diesen klassischen, okay, ne, so Freitag ab eins macht jeder seins,
ja.
Den Spruch kennt man ja. Das kannte ich nicht und das muss man sagen, durch Corona ist es ein bisschen mehr zu meiner Normalität geworden und ja, ist natürlich nichts Schlechtes, aber ich vermisse natürlich auch so ein bisschen die Standard-Wochenendtermine.
Ja, das kann ich verstehen.
Ne, auf Feste zu gehen. Manchmal sind am Wochenende trotzdem ja noch Sachen, so gerade so Parteisachen auf Bundesebene, ASF schalten und so Sachen finden am Wochenende noch statt, aber sonst fallen ja die ganzen Feste weg. Und wie ist es bei dir, schon ein richtiges Wochenendfeeling?
Nee, ich habe das im Moment tatsächlich nicht so richtig, aber das ist ein bisschen auch meine eigene Schuld, weil ich ja momentan im Homeoffice bin und an den Tagen, wo ich nicht arbeite, bin ich am Lernen. Und das heißt, ich sitze sowieso eigentlich jeden Tag hier im Wohnzimmer. Ich habe zwar eigentlich auch einen eigenen Schreibtisch, der zum Arbeiten gedacht ist. Der steht bei uns im Schlafzimmer, aber den nutze ich nicht. Ich belagere hier immer komplett den Küchentisch. Und da das dann aber für mich am Wochenende genauso ist wie unter der Woche, dass ich hier sitze, habe ich gar nicht mehr so richtig das Gefühl, bis aufs Aufstehen, da gönne ich mir am Wochenende schon ein, zwei Stündchen länger schlafen, weil ich ja auch bekanntlich spät ins Bett gehe. Ja, aber ansonsten merke ich da gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Also mich würde es auch jetzt nicht wundern, wenn Mittwoch wäre anstatt Montag.
Okay, also vielleicht kommt das ja auch nach deinen letzten Prüfungen nochmal. Oder, und das hoffe ich viel mehr, dass dann schon wieder Wochenendtermine sind. Das hoffe ich nicht für dich, dass du dann kein Wochenende hast, sondern einfach, weil das ja dann auch immer für uns so ein bisschen der Beweis ist dafür, dass Corona und die ganze Corona-Situation nicht mehr so krass unseren Alltag bestimmt. Und das wünschen wir uns, glaube ich, alle total.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber genau, wir sollten vielleicht heute mal nicht so viel auf Corona gucken, und was ich auch gelernt habe, man sollte auch gar nicht mehr so viel über Clubhouse reden, das ist jetzt auch schon so ein Thema. Ich habe aber auf jeden Fall, dann lass uns doch direkt einsteigen. Ich habe eine Frage an dich, die sich nämlich so ein bisschen darauf bezieht. Und zwar Candy Crush oder Block-Doku ist die Frage.
Finde das jetzt ein bisschen unangenehm. Was bedeutet Block-Doku?
Kennst du das nicht? Das ist dieses Handyspiel, dass du, da hast du, glaube ich, so einen roten Riegel.
Ja.
Und dann muss man die restlichen braunen Riegel so hin und her schieben,
oh,
dass
das
der rote sozusagen,
nee,
kann ich dir sehr empfehlen.
Ja, tatsächlich bin ich nicht so der Handyspielerin, weil meine Spielzeit sozusagen die Social Media Apps sind. Also ich lenke mich ab, indem ich dann auf Instagram rumscrolle und irgendwie mir Sachen anschaue. Deswegen habe ich gar kein einziges Handyspiel runtergeladen.
Ach krass.
Aber du, bist du so Candy Crush?
Also wenn du in einer Ministerpräsidentenkonferenz wärst, mal angenommen der Fall würdest du eher dich auf Instagram rumtreiben als auf Candy Crush?
Also ich glaube, ich würde natürlich in allererster Linie zuhören und mich beteiligen und versuchen, da klar, bestmöglich Entscheidungen zu treffen. Aber das war ja echt eine Kiste. Da war ich am Wochenende, habe an nichts Böses gedacht, war ich in diesem Clubhouse-Room drin.
Du warst drin,
ne? Nee, ich war am Tag danach drin. Also ich war nicht bei diesem ursprünglichen, okay, sondern ich war bei der Nachbereitung sozusagen mit Bodo Ramelow und diversen JournalistInnen, die dann darüber gesprochen haben, ob das Verhalten jetzt in Ordnung war, ob es nicht in Ordnung war, was die AGBs von Clubhouse hergeben, ob das überhaupt eine Richtlinie für Journalismus ist, dass man sich daran hält an die AGBs und inwieweit Dinge hinausgetragen werden dürfen von diesen Räumen, was dort passiert und ob man, wie Bodo Ramelow das zeitweise gesagt hat, da unter drei ist, also eher in einem engeren, nicht zitierfähigen Raum oder ob das einfach eine Plattform der Öffentlichkeit ist, wo frei raus zitiert werden kann. Und das, muss ich sagen, war mir in manchen Teilen wirklich ein bisschen unangenehm, das Gespräch. Und es hatte dann seinen heiteren Abschluss, als Philipp Amthor ein Lied gesungen hat. Das war für mich wirklich, wo ich mir gedacht habe, boah, da gibt's so viel aufzuarbeiten. Und so, wirklich, ich muss sagen, es war zeitweise so, dass man, kennst du das, wenn du ein bisschen unangenehm berührt bist von Sachen und du die ganze Zeit so denkst, ah, hoffentlich ist es gleich zu Ende, weil so war es.
Ja. Also kann ich voll gut nachvollziehen. Ich war nämlich dann gestern irgendwie in einem Raum, in einem Clubhouse-Raum, für alle, die noch nicht auf der App sind. Und man muss ja sagen, es ist bisher nur für iPhone-Nutzer zugänglich. Mhm. Das soll sich aber auch ändern, das muss man auch immer dazu sagen. Da gibt's unterschiedliche Räume und man kann mit allen Menschen ins Gespräch kommen, aber es gibt immer einen Moderator, der entscheidet, wer mit wem ins Gespräch kommen kann. Das gehört ja auch zu der App dazu. Und ich war dann Zuhörerin, also nicht irgendwie in einer exponierten Situation, auch in einem Raum, wo dann Bodo Ramelow mit hauptsächlich Journalisten, also ich war wirklich, ne, jede große Tageszeitung war irgendwie vertreten von der Zeit bis keine Ahnung. Und das hat der Thilo Jung, hat dann sozusagen Bodo Ramelow auch nochmal in diesen Raum eingeladen. Und dann ging es dann um die Frage, und das fand ich auch ein bisschen absurd, muss ich sagen, auch aus einer Perspektive einer Politikerin, ob Bodo Ramelow Zeit auf Clubhouse verbringen darf oder nicht. Gerade momentan, wo er, und so wurde das halt auch da gesagt, Wichtigeres zu tun hat. Und das fand ich wirklich, also bei allen Fragen, die sich da anschließen, da habe ich so gedacht, das ist eine Frage, die überschreitet eine Grenze, weil es geht eigentlich am Ende auch, wenn er da sich, wenn er da unterwegs sein will, ist es halt auch seine Entscheidung so. Und das fand ich schon eine komische Frage. Wobei mir nicht klar ist, wie jemand denken kann, das wäre irgendwie kein öffentlicher Raum.
Ja, so viel Medienerfahrung bringen ja auch eigentlich SpitzenpolitikerInnen mit sich. Das muss man ja dazu sagen. Er ist jetzt nicht irgendwie neu im Business, er ist jetzt nicht irgendwie ganz frisch irgendwo dabei und hat jetzt plötzlich für sich entdeckt, wie man in sozialen Medien auftritt, sondern er ist Ministerpräsident, er ist eigentlich sehr medienerfahren, hat schon oft solche Situationen irgendwie erlebt und da finde ich, schließt, also ist es ja klar, ich glaube, da waren zeitweise irgendwie über hunderte Zuschauer dabei, Zuschauerinnen, beziehungsweise eher ZuhörerInnen, weil es ja eine audiobasierte Plattform ist.
Das passiert aber immer noch, ja.
Aber da muss man dann ja schon merken, ups, vielleicht muss ich ein bisschen darauf achten, was man sagen muss. Und tatsächlich finde ich das ein sehr spannendes Thema, weil ich hatte heute Mittag auch auf Clubhouse eine Runde, zu der ich eingeladen war, wo es um Wahlkampf im Generellen und Corona geht, was sich verändert und soziale Medien. Wir waren dann relativ schnell von Corona-Zeiten weg und waren bei der Rolle von sozialen Medien und inwieweit das PolitikerInnen für sich und ihre Zwecke nutzen. Und dann hat sich Sascha Lobo dazu geschaltet und hatte dann die These vertreten, dass ein Politiker oder eine Politikerin niemals authentisch sein kann. Also dass es Authentizität im Internet nicht gibt, weil es immer eine Darstellung ist und es keine Momente gibt, wo man wirklich so ist, wie man wirklich ist. So, daraufhin hat dann eine Person geantwortet und gesagt, ja, gerade bei Bodo Ramelow hat man ja gesehen in der Naivität, die er in dem Moment hatte, dass er ja eigentlich authentisch war, weil er das gesagt hatte, was er denkt oder wie es ist, einfach gerade raus. Und dann wurde so im Nachhinein die These aufgestellt, dass es höchstens authentische Momente geben kann, aber nie an sich einen authentischen Auftritt auf Kanälen, weil man dort einfach nicht das wiedergibt, wie man wirklich ist, sondern es immer auch eine gewisse, ich will nicht sagen Verkaufsstrategie ist, aber man ja schon achtet, was man sagt, einfach weil man weiß, dass alles gehört, gesehen werden kann, alles zitierfähig ist so. Und das fand ich ganz spannend, weil würdest du sagen, du bist authentisch in deiner Social-Media-Arbeit?
Ja, ich bin authentisch, aber natürlich ist es nicht frei von einem gewissen Filter. Also ich filtere Dinge, die ich in den sozialen Medien von mir gebe und zeige. Also da geht es natürlich auch darum, inwieweit will ich aus meinem Privatleben Dinge zeigen. Also ich finde, das ist auch nochmal eine sehr legitime Entscheidung, wo es gar nicht darum geht, ob was authentisch ist oder nicht. Mhm. Was ich verstehe und was dahinter liegt, ist diese Frage so, würde dieser Politiker, diese Politikerin in einer kleinen Runde genauso reden wie in den sozialen Medien? Das würde ich für mich schon beanspruchen. Wobei, und das ist halt die Frage von so sozusagen, die zeigen uns nicht alles die Politikerinnen und Politiker. Du brauchst einen geschlossenen Raum, um vielleicht auch mal Gedanken zu äußern, die dann berechtigterweise von deinen Gesprächspartnern zurückgewiesen werden. Die Gedanken verändern sich durch Argumente. Und ich finde, das kann man nicht immer auf offener Bühne machen. So, also das ist einfach so und ich glaube, das ist auch wichtig so. Also ich bin froh um jeden geschlossenen Raum, in dem ich offen diskutieren kann, habe aber auch keine Angst davor, sozusagen mich als Person mit meiner Persönlichkeit in den sozialen Medien zu präsentieren. Mhm. Und ich glaube, da würden auch wahrscheinlich auch bei mir manche sagen, naja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, so, das ist auf jeden Fall so bestimmt.
Zu viel von was? Zu viel Persönliches, meinst du?
Genau, genau. Und aber trotzdem habe ich das für mich das Gefühl, dass das noch mit mir authentisch ist. Weil bei Authentizität, was ist das? Wer beurteilt die? Ja. Beurteilt die Sascha Lobo oder beurteile ich die für mich so? Wie weit ist sozusagen mein Auftritt in den sozialen Medien, egal auf welcher Plattform, authentisch mit mir? Mhm. Und das war immer mein Anspruch, zu sagen, ich bleibe authentisch, wenn ich mir das angucke, wenn ich mir meine Story angucke, wenn ich mir meinen Insta-Feed angucke, wenn ich mir meine Tweets an, da finde ich mich drin wieder. Und ich finde, ne, da muss man halt auch dann drüber reden oder beurteilen das Journalistinnen oder Journalisten, ist das jetzt authentisch, weil in einem Hintergrundgespräch mit uns redet der auch anders. Mhm. Ne?
Ja, klar.
Also ich finde, das muss man halt dabei auch berücksichtigen. Mhm.
Was ich dann auch noch ganz spannend fand, es ging dann, die Debatte ging dann weiter, auch über, muss es eine gewisse Schlagzahl geben, also wie oft wird was gepostet, und dann ist bei einem Gesprächsteilnehmer das Wort müssen gefallen. Und das wurde dann natürlich auch nochmal aufgegriffen von einer weiteren Person, die sich dazugeschaltet hat. Und dann war das auch schon nochmal eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, nämlich inwieweit hat man das Gefühl, posten zu müssen, und nutzt man es noch aus der ursprünglichen Idee heraus, wo man sich vielleicht angemeldet hat, um Dinge mitzuteilen, auf die man Lust hat? Oder ist es manchmal auch ein Stück weit dazu gekommen, dass man den Druck verspürt oder das auch einfach als Informationsquelle, sage ich mal, für andere nutzt und man das Gefühl hat, man muss jetzt was posten? Kennst du das? Oder ist es bei dir schon so, dass du das noch sehr aus deiner, ich will nicht sagen Mitteilungsbedürftigkeit, weil das manchmal auch irgendwie negativ überlagert ist? Oder entsteht das einfach aus dem, dass du dich bei Themen einmischen willst, oder denkst du manchmal morgens schon, oh, jetzt muss ich einen Post raushauen, jetzt muss ich mich mit dem Thema beschäftigen, was ist es heute?
Also ich kenne das total gut, aber bei mir ist es eher so, dass, also auch gerade morgens überlege ich mir eine Struktur und denke mir so, was muss denn, also wo will ich heute auch einen Schwerpunkt setzen, was will ich vielleicht heute auch nochmal thematisieren, aber bei mir ist das selten aus so einem Druck heraus, als eher aus dieser Lust heraus, zu informieren und halt vielleicht auch so einen kleinen Einblick zu zeigen, wie sozusagen meine Gedanken vielleicht auch entstehen und wie mein Tag so läuft. Aber, und das ist mir eben nochmal aufgefallen, kurz bevor wir hier live gegangen sind, ich habe heute nicht so viel in meine Instagram-Story gemacht. Mhm. Und die mache ich ja, ne, da bin ich ja eigentlich immer so spontan, wenn irgendwas passiert. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass heute einfach in so einem Homeoffice wenig passiert ist.
Passiert nicht viel,
Genau, aber da habe ich schon so ein kurzes Gefühl gehabt von wegen, boah, das eine
Sache in der Story. Dabei war das sehr witzig, was in der Story war. Also für alle, die noch nicht viel eine Story geguckt haben, das lohnt sich heute.
Genau, nee, also, aber das ist halt genau das Ding, Und ich habe immer das Gefühl, gerade bei so Sachen, also auf Twitter finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man irgendwie einfach nur 2-3 Sachen getweetet am Tag und einfach vielleicht gar nicht jetzt gerade an dem Tag was zu erzählen hat. Aber sonst, so eine Story heißt halt, zeig mir was aus deinem Leben. Und wenn gerade nicht so viel im Leben passiert, ist das natürlich so eine Sache, ja. Oh, aber du hast bestimmt manchmal auch Druck, oder?
Ja, vor allem, weil ich mir so vorgenommen habe, dass die Followerinnen und Follower halt irgendwie so einen Einblick in den politischen Alltag kriegen und in das, was mich irgendwie beschäftigt. Und manchmal, wenn ich dann 2-3 Tage nichts erzählt habe oder nicht darüber berichtet habe, was eigentlich gerade ansteht, obwohl ja auch wahnsinnig viel ansteht. Man könnte jeden Tag eine Stunde Story darüber machen, wie man Dinge wahrnimmt und wie man ja politische Entscheidungen einordnet oder was man gerne anders fordern würde. Und wenn dann nach 2-3 Tagen Funkstille, denke ich schon so, oh Mann, das ist eigentlich nicht der Anspruch, den ich an mich habe. Ja. Aber da muss ich halt auch sagen, sehe ich schon, ich habe kein Mandat oder so. Das heißt, ich habe auch nicht diesen festen Auftrag, wirklich transparent zeigen zu müssen, was ich mache. Und manchmal, wenn mir nicht danach ist, ist mir nicht danach. Und ich finde, das gehört auch zu einer Authentizität dazu, dass man halt nicht gekünstelt versucht, einfach alles darzustellen, sondern auch einfach mal zu sagen, ich habe jetzt den Tag nichts gemacht, ich lag auf der Couch und ich hatte auch keinen Bock. So. Und das, finde ich, ist auch in Ordnung.
Ja, aber das hat mir die Debatte jetzt rund um Bodo Ramelow auch nochmal gezeigt. Es gibt natürlich ja auch, also wir wollen alle leistungsfähige Politiker und Politikerinnen, wir wollen alle, dass die kluge Gedanken entwickeln können, dass die gute, fundierte Entscheidungen treffen können. Und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Ja. Und ich habe total Respekt vor gerade Menschen, die irgendwie in Regierungsverantwortung sind. Die müssen manchmal auch sehr schnell Entscheidungen treffen, müssen sich informieren und so. Dass man da sozusagen am Ende nebenbei nicht noch irgendwie was Witziges in seine Story machen kann. Oder dass man dann nicht direkt als erstes denkt, was ist denn mein passender Tweet dazu oder so. Das finde ich auch wichtig. Ja, also wir sollten da auch echt aufpassen. Und es geht natürlich auch noch ein bisschen darum, dass jemand, ich nenne es jetzt mal, gesund bleibt, nicht im Sinne von, er hat einen Husten oder einen Schnupfen, sondern
mental.
Genau, ist irgendwie noch ne fresh. Und das merke ich halt manchmal an so vollen Tagen, weil wenn du deine Social-Media-Arbeit cool machen willst, und das wissen wir beide auch, glaube ich, sehr, sehr gut, dann braucht das einfach Zeit. Also dann musst du dir auch über deine Formulierungen Gedanken machen, dann musst du dir machen, wie bringe ich das sozusagen bildlich rüber. Und die Zeit ist halt auch nicht einfach eben immer, und die ist vor allen Dingen in Zeiten, wo viele politische Entscheidungen getroffen werden müssen, nicht. Und da, gerade da wünscht man sich ja oft irgendwie Informationen als Follower, Zuschauer, Zuhörer, ne? Und dann ist es gerade in den krassen politischen Zeiten für die Politiker und Politikerinnen nicht möglich. Und das ist schon, finde ich, auch, also muss man auch irgendwie überlegen, was ist die Erwartung, was ist der Anspruch von mir persönlich an Politikerinnen und Politiker, aber was gestehe ich denen auch zu, ne? Also man ist ja auch immer noch Personen irgendwie, die ja auch mal sagt, heute, Leute, wie du sagst, auf der Couch liegen und so. Aber ich habe
einen wichtigen Punkt gemacht hast, nämlich ich finde es manchmal auch nicht authentisch, wenn dann das Social-Media-Profil, sei das Instagram, Facebook oder was man nutzt, so eine reine Parteireproduktions- oder Werbemaschine ist, weil das, finde ich, ist auch was eigentlich nicht dem Anspruch genügt. Und manchmal stellt man sich ja auch die Frage, wenn jetzt wirklich im Minutentakt Stories hochgeladen werden, alles bildlich optimal aufgearbeitet ist, alles irgendwie richtig teuer produziert wird und immer sehr, sehr gut aufgearbeitet wird, fragt man sich auch mal, wo ist die Zeit, die man noch investiert in, wie du sagst, einen guten Gedanken fassen oder auch tatsächlich mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und Politik machen, Entscheidungen treffen. So, weil das ist halt oft nicht irgendwie charming, ich bin gerade hier unterwegs, sondern es ist auch viel, ich bin in irgendwelchen Schalten, wenn jetzt kein Corona ist, in irgendwie Besprechungen vor Ort, bin irgendwie 4-5 Stunden im Gespräch und dann kann in der Zeit nicht irgendwie gute Fotos entstehen oder sonst was oder animierte Insta-Videos. So, und das finde ich halt auch was, wo man nochmal schauen muss, in welcher Position befindet sich die Person und inwieweit kann man es auch übertreiben mit perfektioniertem Social-Media-Auftritt. Ist das dann noch authentisch? So, und das finde ich halt auch was man nochmal in die Waagschale werfen muss bei all dem Lob dafür, dass man natürlich transparent Menschen teilhaben lassen will. Und das ist eine große Chance. So.
Ja, genau. Und jetzt wollte ich dazu noch einen Gedanken äußern. Der ist weg. Das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern wahrscheinlich mit dir zu tun, sondern wahrscheinlich mit mir, weil das einfach auch schon wieder ein relativ langer Tag war. Deswegen würde ich einfach weitermachen mit meiner Frage, die sich auch an eine Sache, die in diesem Chat gefallen ist, anschließt, die du, wo ich jetzt aber gar nicht finde, dass wir noch viel mehr Zeit, das ist nur eine ganz kurze Frage. Und zwar die Frage, wann du das letzte Mal unterschätzt wurdest. Weil ja auch dieser Ausspruch, ich sag mal, Merkelchen gefallen ist. Und ich weiß nicht, wann dieses letzte Mal jemand Kiraschen genannt hat. Oder, und darum geht es ja viel eher, und das passiert ja viel öfter, dich einfach als Person unterschätzt hat.
Tatsächlich ist mir das, zumindest da, wo ich es mitbekommen habe, ich glaube, das passiert oft, ohne dass man irgendwie davon richtig Kenntnis hat, dass Menschen einen vielleicht auch im Umkreis unterschätzen. Das ist mir jetzt schon länger nicht mehr passiert. Aber vor kurzem hatte ich so eine krasse Verniedlichung und so ein sehr krasses Reduzieren auf das Aussehen und mein Alter im Internet auf einer Kommentarspalte von einer Lokalzeitung hier. Und da hatte ich dann so einen Kommentar, der so in die Richtung ging. Ich weiß nicht mehr, also das war jetzt nicht Kiraschen oder so, aber genau so, ach, guck mal, jetzt will sie mal was sagen, dort die Blonde soll erst mal was Richtiges arbeiten und so. Und das war dann dann ging mir das auch nicht so nah, wie wenn man jetzt irgendwie mitkriegt, dass das im Freundeskreis oder auch im politischen Umfeld passiert. Mhm. Da habe ich es schon länger nicht mehr mitbekommen, aber wie gesagt, das muss nicht daran liegen, dass es nicht gemacht wird, sondern vielleicht, dass die es einfach klug genug machen, ohne dass ich davon Wind bekomme. Und du, Fiele, hat sich das gelegt in den letzten Jahren bei dir?
Keine Ahnung, ich muss sagen, dass ich mich immer wohler in Situationen gefühlt habe, wo Leute mich unterschätzt haben, weil ich immer das Gefühl habe, okay, dann ist halt sozusagen, dann ist dann halt die Situation so, wie sie ist und du kannst freier von irgendwelchen Erwartungen dich verhalten. Ich habe natürlich im ganzen Wahlkampf, da haben wir auch schon drüber geredet, schon immer auch gemerkt, dass da so, dass Leute denken, naja, ne?
Lass die
so eine Newcomerin, ne? Und die ist ja noch relativ jung und dann, keine Ahnung, hat die eine Ausbildung gemacht. Also so, da kam natürlich auch viel in den Köpfen zusammen so. Und ich bin mal hinter so einem Pärchen hergelaufen, die haben, glaube ich, nicht gemerkt, dass ich hinter ihnen laufe. Das war im Wahlkampf, da hing ein Plakat, dann hat der eine gesagt, oh, das da ist die Tochter von der Tomat, also ne, von dem Restaurant von meinen Eltern. Dann hat die Frau gesagt, ja, die ist so jung, die kann ja auch noch nichts geschafft haben. Ja, nee, das ist alles nichts so, ne? Um das jetzt mal auf Saarländisch
zu sagen. Aber hast du es aufgelöst dann? Nee, ne, wahrscheinlich nicht.
Nee, ich habe auch nicht gedacht, ich gehe jetzt dahin und sage, Entschuldigung, so.
Darf ich mich mal vorstellen? Ich habe wirklich,
genau, Josephine Ortlieb irgendwie mit 16 angefangen zu arbeiten und so, aber das war mir dann, in dem Moment habe ich so gedacht, okay, das hat mich halt schon getroffen, also viel eher, als wenn irgendwie ein breitbeiniger Typ in einem politischen Gespräch mir gegenüber sitzt und sagt, Mädchen, was willst du mir erzählen? Das daran gewöhnt man sich ja auch, aber das hat mich schon, und dann habe ich so gemerkt, okay, es ist am Ende, wird ja alles sehr oberflächlich bewertet und das ist halt auch wahrscheinlich das große Problem von Sexismus, dass Frauen halt so bewertet werden, wie halt Frauen in den Köpfen der Menschen zu sein haben, ja, und was man von ihnen erwartet. Und deswegen fand ich das sehr gut, dass Bodo Ramelow, und ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber dass er einfach auch nochmal klar gemacht hat, dass ihm klar geworden ist, dass dieser Ausspruch Merkelchen sexistisch war, ne, und dass das nicht in Ordnung war. Deswegen fand ich das nochmal ganz gut, aber genau, das fand ich nochmal ganz spannend, weil ich glaube, viele das gar nicht gecheckt haben, was daran auch, also dass das irgendwie diffamierend ist, ist klar, aber dass das auch eine sexistische Komponente hat, finde ich ganz wichtig zu betonen an der Stelle.
So. Kennst du das, Fiene, dass wenn man so Situationen erlebt, wo man dann nicht eingreift oder nichts sagt, dass man dann später sich so die Argumente parat legt und so Gespräche durchgeht? Das mache ich mega oft, aber auch so Situationen, die nie entstanden sind oder wo ich auch denke, so die Situationen werden nicht entstehen, aber wo ich dann in meinem Kopf schon Argumente durchspiele und mich irgendwie dafür wappne, wenn ich das mal machen muss. Das mache ich meistens in der Dusche. Machst du das auch?
Nee, ich habe witzigerweise, ich habe das auch, aber eher so, wenn ich von A nach B laufe und so. Also dann denke ich manchmal schon auch über die Situation, die jetzt entstehen könnte. Ne? Also das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, dass man das durchspielt. Und oft bin ich dann schon so total im Kampfmodus und sage, wenn der das sagt, dann sage ich das. Und dann am Ende wird es oft ein nettes Gespräch. Und das ist, aber das kenne ich voll oft so. Und ich glaube, ich verrate hier auch kein Geheimnis mehr. Ich meditiere ja jeden Tag. Tag, ne? Das ist ja für mich wirklich so der Start in den Tag. Und da ist aber, das ist sozusagen so ein Ding, wo meine Gedanken oft abschweifen mit so Fragen, ne? Mhm. Also, was erwartet mich den Tag? Was sage ich da? Und was könnte das Gegenargument oder so? Und oft merke ich, dass diese Argumente, die man sich zurechtlegt, gerade wenn es so persönliche Vorwürfe sind, wie die hat ja eh noch nichts gearbeitet, ne? Das geht an mich ran. Und dann merke ich so, dass ich mich selber anzweifle und selber das Gefühl habe, ja, habe ich überhaupt schon genug geschafft in meinem Leben, ja, so, ne, um Politikerin zu werden, was ja schon eine komische Verbindung ist, aber da merke ich so, es geht um mich, weißt du, es geht in dem Moment, dass ich das überhaupt mich frage und überhaupt dafür Gegenargumente finde, merke ich, dass ich damit ein Ding habe und wenn ich sage, für mich, ich akzeptiere das, ich habe immer gearbeitet und es gibt auch keine Verbindung, ja, zueinander, zu diesem komischen Argument, dann wird's besser. So, aber ich kenne das voll gut, Kira, und wird aber weitermachen. Wir sind heute echt gut im Gespräch. Ich habe noch ein paar Fragen, die jetzt leider inhaltlich nicht passen, sonst kriege ich ja immer einen guten Übergang hin. Ja. Aber vielleicht kriege ich apropos Brücke, das ist vielleicht das Ding. Ich habe mich gefragt, wenn du, ich sag mal, du bist eine krass übermächtige Verkehrsministerin und könntest jetzt entscheiden, es darf ein Direktzug am Tag von Saarbrücken aus irgendwo hingehen. Wo würde dieser Direktzug für dich hingehen?
Darf es, also es gibt ja schon bestehende Linien. Darf es, also es darf auch eine bestehende Linie sein oder darf es eine...
Du kannst auch sagen, wir bauen irgendwas aus. Ne? Ich meine, du bist echt eine übermächtige Verkehrsministerin.
Eine übermächtige Verkehrsministerin. Also Paris gibt's schon. Das finde ich nämlich wahnsinnig cool. Gerade als Saarbrückerin.
Das ist wirklich cool. Ne? Also, vor allen Dingen so schnell.
Man macht es halt nicht oft genug eigentlich dafür, wie cool es ist. Man könnte ja eigentlich wirklich fast für einen Eintagestrip nach Paris fahren, irgendwie dort frühstücken. Und das ist einfach wahnsinnig cool. Macht man zu selten, aber das gibt's schon. Von daher ist das in Ordnung. Und alles andere, was ich gerne hätte, wäre doch wahnsinnig weit weg.
Okay.
Also ich fände zum Beispiel eine Direktverbindung nach Prag oder so richtig cool. Dafür müsste ich, glaube ich, auch eine übermächtige Verkehrsministerin sein. Einfach weil mir so dieses ganze europäische Gefüge gut gefällt und die Idee, dass man halt einfach schnell von A nach B kommt, ohne dass man jetzt in irgendeiner Weise fliegen müsste oder ähnliches, weil es ja auch oft günstiger ist. Ich meine, wenn wir mal über Ryanair reden und darüber, was manchmal Flüge nach Europa zum Beispiel von Frankfurt aus kosten, ist das ja echt zum Kopfschütteln. Da kann man ja fast nicht mit dem Zug fahren, selbst wenn man es gerne möchte, weil man dann wirklich, ich würde sogar fast sagen, es Zehnfache manchmal bezahlt. Aber ich glaube tatsächlich, ja, es wäre irgendeine schöne europäische Hauptstadt.
In die Richtung.
Ja. Und du, Fine, Berlin, weil du sowieso nach Berlin musst?
Weil ich sehr gerne nach Berlin fahre. Nee, es gibt ja einen Direktzug am Tag, den habe ich letztes Mal habe ich vor kurzem gerade erst nochmal genommen. Der ist sehr früh, da würde ich mir wünschen. Also ich würde dir jetzt schon mal einen kleinen Zettel schreiben für deine Zeit als übermächtige Verkehrsministerin.
Freu ich mich schon drauf.
Also würde ich mir wünschen, dass der 2 bis 3 Mal am Tag fährt, dieser Direktzug nach Berlin. Und das wäre noch ein weiterer Wunsch, dass nochmal diese Nachtverbindung, die es ja früher mal gab, direkt ab Saarbrücken, dass die nach Berlin fährt und aber auch noch vielleicht in die andere, also auch in die Richtung, die du jetzt gerade, also so Richtung München, so, dass es da auch eine coole Nachtverbindung gibt. Und das wäre schon so, ich glaube, dann wäre ich super froh, wenn ich in beide Richtungen auch nachts schlafend kommen würde und morgens fresh aufstehen würde.
Wie ist das denn mit den Nachtzügen? Ich bin noch nie in einen Nachtzug gefahren und irgendwie stelle ich mir das schon so ein bisschen Harry Potter glamourös mäßig vor.
Und ist auch ein bisschen, also mir macht es sehr viel Spaß. Es ist halt im Moment echt noch, also tatsächlich bin ich früher, als diese Möglichkeit noch bestand, nie ab Saarbrücken gefahren, was ich jetzt ein bisschen bereue, um sozusagen mal den Vergleich zu haben. Es ist so, dass ich jetzt, wenn ich es mache, nachts um 11:30 in Mannheim in den Nachtzug einsteigen kann und hatte bisher echt auch immer coole Kabinen, so für mich alleine. Dann hast du halt so eine Pritsche, würde ich es jetzt mal nennen, die aber nicht unbequem ist. Und ein Waschbecken und so einen kleinen, ne, so, keine Ahnung, so einen kleinen Schränkchen, wo du dein Zeug reinlegen kannst.
Kann man das abschließen?
Genau, ja, das ist okay. Abschließbar, wird ja auch empfohlen. Ja, also klar, da ist auch in jedem,
Ding, wenn man schläft.
Genau, in jedem Waggon gibt's auch immer irgendwie so ein, wie heißen die, nicht Schaffner, sondern so ein Zugpersonal, sag ich jetzt mal. Und die empfehlen dir das auch, die zeigen dir auch, wie das geht, weil das ein komisches System ist tatsächlich. Das habe ich dann auch erst verstanden irgendwie. Und genau, es gibt aber so ein kleines Waschbecken und so, das reicht vollkommen für eine Nacht aus so. Und es gibt alles, kriegst Oropax, die liegen da rum und so ein kleines Handtuch und so ein kleines Getränkepäckchen. Oh, das
klingt irgendwie voll cool.
Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und dann hast du so einen Zettel. Und das wird auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon, Kira, dein Lieblingszettel, weil da kann man sein Frühstück ankreuzen.
Es gibt sogar Frühstück.
Jetzt
wow.
Wird's interessant, ja.
Und?
Und dann kannst du dir dann halt ein Croissant und einen Kaffee und einen Orangensaft wünschen.
Wundervoll.
Und dann wirst du so also wenn du nach Berlin fährst, wirst du dann halt so 7 geweckt. Und 8 ist der Zug, glaube ich, am Hauptbahnhof in Berlin.
Und wie liegt das so preislich? Also macht das einen großen Unterschied, wenn man zu dem Ticket, das man tagsüber bezahlt, weil da sind ja dann schon auch mehr Leistungen dabei, ne?
Ich glaube schon. Boah, also krass, ja. Da erwischst du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil wir ja das Glück haben, dass wir mit der Bahn fahren können. Relativ unbegrenzt. Tatsächlich müssen wir dafür aber auch reservieren, ne? Ja. Das ist dann das Ding, weil weiß ja nicht, ist eine Kabine frei oder nicht. Da muss man mal gucken, wobei, was ich jetzt auch gelernt habe, und das fand ich, glaube ich, also es gibt ja mehrere Kategorien und es gibt sozusagen diese Kategorie mit, du hast deine eigene Pritsche, dann gibt's halt so mehr Bettzimmer, aber richtige Betten und dann gibt's halt immer noch einen Waggon, und das ist dann halt sozusagen eine normale ICE-Variante, wo du so Schlafsitze hast. Und was ich letztes Mal nochmal nachgelesen habe, weil ich sozusagen jemand kannte, der das mal austesten wollte, ist, wenn du einsteigst und da kannst du das Zugpersonal fragen, ob in der Schlafkategorie noch was frei ist, und dann bezahlst du 20 oder 30 Euro und kannst das nutzen, weil die natürlich froh sind, wenn sie ihre Kapazitäten an der Stelle verkauft bekommen. Und vielleicht ist das auch eine Option, wo man ein bisschen, also wenn man dann Pech hat, kann man natürlich auch, kann es sein, dass du dann halt in diesen Schlafwagen da, also in diesen, mit diesen Sitzen, ne, das ist vielleicht dann nicht so super bequem so, aber naja, man muss es am Ende, ne, kann ich nur allen sagen, testet's mal aus. Mir hat's gut gefallen.
Praktisch, wenn man einfach nicht so viel Zeit am Tag irgendwie verliert und man kommt dann irgendwie morgens an, das ist ja auch ganz cool, kann frisch in den Tag starten und hat dann nicht irgendwie schon den halben Tag im Zug verloren. Aber wir haben gerade eine Frage bekommen, nämlich kann der Verkehrsminister bzw. die Verkehrsministerin direkt die Bahnfahrpläne gestalten? Tatsächlich glaube ich nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, das ist nur so, also...
Na, das wird schon auch mitpolitisch entschieden. Es gibt ja diese Debatte um den Deutschlandtakt. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast, dass in mehreren Jahren, ich weiß nicht genau, was das Zieldatum ist, dass es halt sozusagen der Verkehr, also die Verkehre der Züge so miteinander angeglichen werden, dass du zwischen den großen Knotenpunkten immer maximal eine halbe Stunde auf den nächsten Zug irgendwo hin wartest. Also ne, das ist sozusagen, dass der Takt in Deutschland so läuft, dass alle Züge miteinander angeglichen sind. Ich meine, wie kann man sich das vorstellen, wie zum Beispiel im ÖPNV, ne, wenn der Bus an den Bahnhof fährt,
dann fährt die Bahn.
5 Minuten später die Saarbahn. Ja. Weißt, es wird dann keinen Sinn machen, wenn dann die Saarbahn erst 20 Minuten später fahren würde, weil du halt extrem lang. Und das nennt man sozusagen den Deutschlandtakt. Und das ist schon auch ein politischer Job und auch der Job des Verkehrsministers. Ich würde behaupten, dass unser momentaner Verkehrsminister...
Ist ja noch im Amt.
Ah ja.
Das wolltest du doch mal recherchieren, Fina.
Ich recherchiere
gut, dass du in Berlin bist und das mal herausfinden kannst.
Genau, das wollte ich auch noch mal raus. Da habe ich auch jetzt schon länger nichts mehr von gehört, muss ich zugeben. Aber das ist ja kein Problem. Ich werde ja dann, wenn ich in der Recherche bin, auch wissen, dass du das wahrscheinlich auf jeden Fall ganz gut könntest. Als übermächtige Verkehrsministerin.
Kein Problem, ich biete mich da auch an. Ich meine, wir haben jetzt alle gelernt, das kann man auch einfach mal machen. Dafür muss der Posten nicht vakant sein. Ich finde, ich traue mir das zu.
Genau, also das traue ich dir auch zu, sowieso. Ich glaube, man hat dich viel zu oft unterschätzt bisher, Kira. Deswegen traue ich dir das auch zu. Und deswegen, ich werde da morgen mal, wenn ich morgen mehr weiß, lasse ich dich das wissen, was eigentlich mit unserem Verkehrsminister ist.
Ich komme dann auch direkt mit der Direktverbindung. Ich nehme auch die am Morgen. Das bin ich mir auch nicht zu schade für. Also ich kann morgen Abend
genau, da sein. Einmal so früh aufstehen geht dann klar, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber das mit diesem Deutschland-Takt, ne, obwohl ich wirklich auch weit weg davon bin, Verkehrspolitikerin zu sein, das finde ich so spannend, wie das sozusagen, also auch so logistisch, wie das alles funktionieren kann, sowas fasziniert mich ein bisschen. Das
bei Deutschland-Takt muss ich eher direkt an Deutschland-Tag denken. Ich dachte auch zuerst, was hat das mit dem Deutschland-Tag zu tun?
Nein,
keine gute Namensgebung finde ich. Deutschland-Tag für ein Treffen von der Jugendorganisation, das schreckt mich irgendwie ein kleines bisschen ab. Aber Deutschland-Takt, das klingt sehr vernünftig im Gegensatz dazu.
Genau, aber als übermächtige Verkehrsministerin, und ich würde dir empfehlen, auch übermächtig auch auf deine Visitenkarten überall drucken zu lassen, damit auch jeder weiß, dass du übermächtig bist. Ja. Genau, und da würde ich dir empfehlen, vielleicht auch mal über einen neuen Namen nachzudenken. Also mit diesem Deutschland-Takt, nicht mehr so.
Okay, schade, dass dir mein Name nicht gefällt.
Nee, dann bin ich also was froh. Mir an deinem Namen wirklich nicht so, den kann man nicht so gut verniedlichen. Ich habe da heute drüber nachgedacht, wie ich deinen Namen, aber Kira
ist schon. Aber Kira ist halt schon so kurz und knackig und bündig.
Ja, da kann man nicht so richtig.
Auch nicht, oder Braunchen. Nicht so, ja, ist nicht so spitz. Namen
kann man nicht so gut verniedlichen, genau. Ich meine nicht deinen Namen, ich liebe deinen Namen. Ich meine diese Frage Deutschland-Takt.
Okay.
Halt fällt es mir schwer mit den Übergängen,
muss ich sagen. Aber die Brücke war doch gerade eben wahnsinnig gut gewählt. Also.
ich habe einfach irgendwie...
Das ist die 8. Stunde für uns alle, ne?
Ja, meine Lieblingsfrage hebe ich mir natürlich bis zum Schluss auf. Genau, ich habe noch was gemerkt an mir. Wir sind ja im Moment alle im Homeoffice. Ich war es heute auch und ist mir aufgefallen, wie läufst du durch die Wohnung? Eher auf Socken oder eher barfuß?
Tatsächlich in Hausschuhen.
Ach krass.
Ja, ich habe immer Hausschuhe an, weil ich weiß auch nicht, das hat sich bei mir auch erst so vor 1-2 Jahren eingeschlichen, aber ich habe voll oft kalte Füße und ich mag es gar nicht ohne Socken, also barfuß ist überhaupt nicht mein Ding. Und da muss ich sagen, bin ich ganz großer Hausschuh-Fan geworden und seitdem, und ich habe jetzt auch die Tage, das ist echt witzig, noch mit Jonas drüber gesprochen, dass ich unbedingt neue brauche, weil die schon so richtig abgelatscht sind und ich bestimmt die jetzt schon seit 2 Jahren jeden Tag irgendwie anziehe. Ich ziehe die auch im Sommer an. So, also von daher muss ich mich da im Hausschuh-Business Adiletten,
Adiletten, das ist
ein bisschen cooler. Nicht so kuschelig. Meine sind halt so richtige Oma-Klops sozusagen, guck so welche.
Ah ja, aber die sehen super, super kuschelig aus.
Die sind super
aus.
Cozy, da kann man auf jeden Fall.
Genau, aber die Frage wollte ich stellen, weil wirklich sozusagen man sich ja im Homeoffice so ganz komische Dinge angewöhnt. Ich habe jetzt immer 2 Paar Socken an, weil ich immer super krass friere, wenn ich den ganzen Tag sitze. Und das wollte ich dich auch noch fragen, sozusagen, wie du das mit deiner Arbeitszeit machst. Aber das hast du ja eben schon echt beantwortet, dass du auch so ein bisschen das Gefühl dafür verloren hast, wann überhaupt noch, also die Unterschiede zwischen Homeoffice lernen und Wochenende verschwimmen.
Für mich ist auch das verrückt, das macht ja gar keinen Sinn, aber manchmal denke ich am Wochenende, oh, das mache ich jetzt schon, dann muss ich es unter der Woche in der Arbeitszeit nicht machen, aber es schenkt sich ja dann nichts, ob ich dann irgendwie während der Arbeitszeit eine halbe Stunde mehr Raum oder Zeit habe oder das dann am Wochenende mache. Aber trotzdem habe ich dann manchmal so abends das Gefühl so, oh, das mache ich jetzt noch, dann habe ich morgen weniger zu tun. Also bei mir verschiebt sich das schon ein bisschen und ich freue mich auch einfach nochmal, wenn es ins Büro gehen kann, einfach für die sozialen Kontakte und das Ganze, was irgendwie Arbeit für mich auch ausmacht. Das ist ja nicht nur, dass man irgendwie was tut, was man gerne macht oder das macht, um am Ende des Monats Geld zu haben, sondern ich mache das auch, weil ich irgendwie das Gefühl von Alltag, morgens aufstehen, ArbeitskollegInnen treffen und so, das ist mir schon sehr wichtig und das macht eigentlich einen großen Teil von dem, was ich auch so an Arbeit liebe, aus und von daher freue ich mich sehr. Muss aber auch sagen, dass ich jetzt froh bin, dass es endlich mal ein bisschen strikter mit dem Homeoffice geregelt wurde und Hubertus Heil da Druck auch mit der SPD aufgebaut hatte, dass das kommt, weil ich das irgendwie nicht verstehen konnte, dass man in allen Lebensbereichen so krass einschränkt und Kontakte reduziert, sogar jetzt im familiären Bereich, wo man zum Beispiel nur noch eine weitere Person treffen kann, aber dann fährt man mit den Öffis irgendwie ins Großraumbüro, wo noch nicht alle im Homeoffice sind und hat dann da wahnsinnig viele Kontakte und das ist, glaube ich, was So, wir hatten ja schon über Verständnis von Maßnahmen und so gesprochen. Und ich glaube, das ist jetzt echt mal ein Punkt, wo die Leute sagen, so, das macht Sinn, zum Glück ist das jetzt endlich da und es hätte eigentlich früher kommen müssen.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Und ich hatte natürlich auch ein paar Menschen, die sich an mich gewandt haben, die Unternehmen betreiben, Geschäftsführer sind, wie auch immer, Geschäftsführerinnen, und die gesagt haben, naja, es ist halt für uns echt schwer darstellbar. Mhm. Und ich habe Menschen, Beschäftigte, die sagen, ich will so gerne ins Büro kommen, so ein bisschen mit der Perspektive, auch, die du jetzt gerade geschildert hast. Aber ich finde, auch da muss man sagen, das ist halt einfach gerade nicht angesagt. Ich war aber auch von dieser Gegenwehr, ne, oh nein, Homeoffice ist so super schlimm, war ich echt irritiert. Also wo ich so gedacht habe, okay, ich verstehe das. Aber es geht auch so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, da ist auch nicht so viel Vertrauen, wenn ich das sagen darf, in die Leute. Ne,
dass die auch wirklich arbeiten.
Die dann was und ja, so. Und ich finde, das ist, ne, also ist dann keine coole Perspektive. Ja. Wobei ich auch ganz, 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 ganz viele Menschen kenne, die von ihrem Arbeitgeber das voll gut zur Verfügung gestellt bekommen haben und wo auf einmal so Digitalisierungsgeschichten einen schnelleren Lauf genommen haben und beschleunigt worden sind. Das ist, glaube ich, sozusagen grundsätzlich für die Frage, wie arbeiten wir, ganz wichtig. Mir ist nur noch mal wichtig zu sagen, dass, was du eben geschildert hast, diese Frage nach Entgrenzung der Arbeitszeit, dass man dann abends denkt, oh komm, meine Kinder schlafen gerade, da mache ich das irgendwie noch. Ja. Genau. Dann, das finde ich, es hat so ein bisschen eine Gefahr und ich will auf keinen Fall dahin kommen, dass wir jetzt nochmal über Arbeitszeiten reden, weil es natürlich dann auch die Frage ist mit Arbeitszeitschutzgesetzen und so. Aber ich finde wirklich, da muss man sagen, 8 Stunden am Tag sind vollkommen ausreichend zu arbeiten, ja, und es wird jetzt auf jeden Fall auch wieder Arbeitgeberverbände geben, die sagen, naja, wir brauchen mal irgendwie 10 Euro, damit man das 10 Stunden, damit man das alles schaffen kann und so. Das glaube ich nicht und da würde ich auch nur vorwarnen, weil wir uns eher wünschen, dass es so ein bisschen eine andere Arbeitskultur gibt und nicht wieder sozusagen noch eine krassere Verdichtung und noch eine krassere Schnelligkeit im Arbeitsleben. Das kann nicht funktionieren.
Das ist echt ganz witzig, weil mein Mikro für unsere Podcast-Aufnahme, die ja gerade läuft, steht auf dem auf den Arbeitsgesetzen. Und damit beschäftige ich mich ja gerade sehr viel, weil ich da ja auch meinen Schwerpunkt drin mache. Es ist ein sehr spannendes Gebiet. Und das Coole ist irgendwie, deswegen hatte ich es mir auch so ein bisschen ausgesucht, weil das schon auch viel politisch ist. Wenn man dann, keine Ahnung, im Mindestlohngesetz zum Beispiel drin ist oder was über ja sachgrundlose oder beziehungsweise befristete Arbeitsverhältnisse liest, und so, dann denke ich mir immer so, ah ja, gut, hier hat die SPD und so, ne? Das ist dann irgendwie auch mal schön, weil man
der diskutiert. Der perfekte Schwerpunkt für
ja,
dich.
Ja, weil man diskutiert ja so mega viel in der Praxis und fordert dann, ja, Arbeitszeiten und Arbeitsschutz und so weiter. Und wenn man dann irgendwie mal so konkret sieht, ja, man macht das wirklich auch für was. Oder wenn sich dann auch jetzt zum Beispiel wie in der Fleischindustrie einfach Arbeitsbedingungen verbessern und man das dann auch gesetzlich irgendwie festhält, dann hat man das so vor sich liegen. Und dann sieht man halt nochmal so, wie viel Lebensrealitäten das am Ende eigentlich beeinflussen. Das ist halt nicht nur so eine Debatte ist, die wir jetzt hier führen, weil es eine wichtige Debatte ist, sondern es verändert was im Leben von den Menschen. Und das ist, finde ich, so, da wird es halt auch nochmal greifbar und das ist irgendwie cool.
Ja, voll die schöne Erfahrung. Ja. Ich finde das auch immer wieder, also bei Gesetzen, die wir so verhandeln, finde ich das auch immer wieder gut zu sehen und auch zu hören, wenn sich Dinge wirklich, also wenn die ankommen, sage ich mal, um es so zu benennen.
Ja. Ich bin zwar jetzt heute nicht mit Fragen dran, aber tatsächlich finde ich jetzt den einen Punkt auch nochmal ganz spannend, dieses Bild, warum sind Arbeitgeber eigentlich gegenüber ArbeitnehmerInnen kritisch, dass sie ins Homeoffice gehen? Und im Prinzip geht es ja auch oft dann darum, dass man an den eigenen Profit oder auch an das Kapital irgendwie denkt. Und das finde ich gerade der Corona-Krise auch nochmal wahnsinnig spannend, weil ich finde, die gleiche Debatte hat man jetzt, also na gut, nicht die gleiche Debatte, aber so den gleichen Hintergedanken habe ich manchmal auch so bei jetzt den FFP2-Masken zum Beispiel. Da frage ich mich halt, ich finde, es gibt Sachen in der Pandemie, wo nicht genuges Augenmerk drauf liegt. Zum Beispiel, dass dann Masken nicht an alle gebührenfrei abgegeben werden, obwohl man das locker machen könnte. Und auf der anderen Seite, Verstehst du meine Brücke, die ich irgendwie versuche? Nee, ist gerade schwierig, ne?
Nee, so richtig komme ich da gerade nicht hin.
Dass immer noch kapitalistische Erwägungen irgendwie im Vordergrund stehen, dass man irgendwie noch Geld mit Masken verdienen halt muss, dass man, das verstehe ich halt nicht.
Genau, wir leben halt im Kapitalismus.
Ja, aber in der Krise.
Genau, in der Krise ist es nicht nachvollziehbar, wobei natürlich bei dieser Debatte FFP2-Masken, das habe ich auch am Wochenende, dann gab es dann Forderungen danach, dass die halt an jeden freigegeben werden. Da muss ich auch sagen, da muss man sich sozusagen die Frage schon stellen, was kostet das?
Stimmt.
Also auf den Steuerzahler, ne, sozusagen im Ganzen.
Aber Mehrwertsteuer. Aber das wird darauf erhoben, 19%. Das müsste doch zum Beispiel
genau,
nicht
das
sein.
Ist, die das, könnte man doch. Das ist eine Debatte, absolut,
kann man doch gut
aber man
anlassen.
Muss ja auch. Total, also ne, das würde wahrscheinlich wenige Cent ausmachen, aber das wäre zum Beispiel sowas, ne, was man tun könnte, gebe ich dir recht. Mhm. Aber diese Frage, ich möchte es nochmal von der anderen Seite sagen, weil ich glaube jetzt diese von wegen, ich glaube, dass diese Frage, ob man das Vertrauen hat in Menschen, dass die ihren Job machen oder nicht, die hat nicht so viel mit Profit oder mit Profitstreben zu tun, weil das habe ich auch im öffentlichen Dienst erlebt, ne, dass es da irgendwie Dienstherren gibt, die da Zweifel haben und so. Mhm. Ich glaube, dass das auch so eine gesellschaftliche Frage ist, ne? Also diese Präsenzkultur in der Arbeit, also dein, ne, das ist halt so ein deutsches Ding, ja. Also das ist ja auch, das erleben wir ja auch, dass Menschen, die lange in der Firma sind, höher bewertet werden, im Sinne von, die sind eine bessere Arbeitskraft, einfach weil sie länger da sind, ja. Und das guckt keiner hin, wie effektiv arbeite ich, ja. Und bin ich zum Beispiel eine super gute Arbeitskraft, wenn ich alles in 6 Stunden geschafft kriege, was ein anderer in 8 Stunden geschafft kriegt. Das ist auch so wirklich dieses, das finde ich, da könnten wir, das wünsche ich mir zum Beispiel vom Corona, von dieser Corona-Zeit, dass wir da ein bisschen, das habe ich eben schon gesagt, so eine andere Arbeitskultur bekommen. Mhm. Also, dass es nicht um Präsenz geht, sondern um Ergebnisse geht am Ende. Mhm. Und das ist für mich eher so der Ding, das Ding. Ich weiß, das geht jetzt, führt uns weg von dem Gedanken, den du hattest,
nee,
worum es eigentlich ging, aber
nee,
ich wollte es nochmal gesagt haben.
Da
so. Fino,
muss ich dir nur gerade empfehlen, die Tagesschau hat ja diesen Was-wäre-wenn-Podcast und da geht es auch einmal um die 30-Stunden-Woche und das ist nämlich auch ganz spannend, weil da nochmal Interviews geführt werden, wo zum Beispiel das schon gang und gäbe ist, wo man auch nicht ständig auch schon vor Corona Präsenzbetrieb hatte, sondern auch schon viel Homeoffice und auch die Wahl, wie möchte man es in der nächsten Woche und so weiter machen. Und das ist auch nochmal was sehr Spannendes, was, glaube ich, jetzt gerade ganz gut im Flow ist. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt auch über sowas zu diskutieren, wie stellen wir uns Arbeit vor, auch nach der Krise.
Ja.
Ne? Was kann man beibehalten
genau.
und was von was muss man wieder wegkommen?
Ja, voll. Also ist natürlich immer auch immer schwer für alle Branchen, die nicht im Homeoffice arbeiten können und so. Das verstehe ich auch alles. Nur ich finde, die Debatte muss man echt führen, ne? Sozusagen, was hat sich jetzt auch ein bisschen bewährt in der Krise? Und aber an dem Punkt sind wir vielleicht noch gar nicht, weiß ich auch nicht. Kann ich auch gut verstehen, weil jetzt gerade noch so andere Herausforderungen, noch ein langer Winter und so vor uns liegen. Also muss man gucken, aber wenn dann darüber diskutiert wird, können wir zwei ja sagen, Leute, wir haben das schon mal für euch andiskutiert. Das wäre
wir
auch
wir graben
was.
Dann den Podcast raus und schicken das überall hin
genau.
und sagen, guck mal ab, Minute.
Ja, genau. Da ich damit rechne, dass du bis dahin schon übermächtige Verkehrsministerin bist, wirst du da eher auch wahrscheinlich die Wege haben, das an entsprechende Personen weiterschicken zu können.
Versprochen.
Und da wir jetzt schon echt wieder heute ganz gut ins Schwätzen gekommen sind, würde ich sozusagen schon meine letzte Frage stellen. Und zwar, die ist ein bisschen tricky,
super.
Kira, aber du musst sie beantworten.
Okay.
Das ist keine Ausflüchte, muss ich jetzt schon sagen. Würdest du lieber neben Markus Söder aufwachen oder neben Armin Laschet einschlafen?
Ja, das, ja. Das ist.
Ich fand, das war eine extrem gute Frage und das ist meine Abschlussfrage an dich.
Wirklich sehr gute Frage, Fina. Wenn weder noch nicht zählt, was ich glaube.
Doch, natürlich.
Also, an für sich wäre es weder noch. Also, aber
okay.
Ich glaube,
ist akzeptiert.
Besser unterhalten, könnte ich mich mit Armin Laschet, weil der für mich noch verträglichere Ansätze
hat. Und wann unterhält man sich? Eher abends oder eher, wenn man aufwacht?
Tatsächlich würde ich mich am liebsten irgendwie, wenn überhaupt, per Video schalte, an einem mit ganz vielen anderen Teilnehmern und sehr viel Distanz unterhalten.
Okay, das sei dir gegönnt, aber ich dachte, ich frag dich mal, vielleicht hast du dir ja schon so viel Gedanken drüber gemacht, aber offensichtlich nicht, was ich auch okay finde und gut verstehen kann.
Gott sei Dank, also waren ja Ausflüchte doch erlaubt.
Ja, voll. War auch eine fiese Frage, du kannst dir jetzt schon überlegen, ob ich mir nächstes Mal nochmal eine Rechenaufgabe überlege oder nochmal eine solche Frage. Erstmal bin
ich ja dran, Fiene, nächste Woche.
Stimmt, stimmt. Aber ja, ich hatte mir erst überlegt, diese Frage oder nochmal die Frage, in welchem Ortsverein Friedrich Merz jetzt Schriftführer werden soll, wo er keinen Job mehr in der CDU hat. Aber
das ist auch eine meiner Lieblingsfragen, ja, die in welchem SPD-Ortsverein wäre Friedrich Merz-Frage. Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber Fine, tatsächlich haben wir jetzt über eine Sache nicht gesprochen, die die Woche ja die Welt bewegt hat. Hast du die Inauguration geguckt von Joe Biden und wer würde bei dir singen, Fine? Shakira wieder oder?
Klar. Ich weiß, es wird für alle langweilig, ja. Aber es ist einfach mein Ding. Ja. Ich kann es nicht leugnen. Und da muss man halt nochmal fragen, ne, was das, also das ist ja in den USA, ich weiß nicht, ist Shakira, ist die Amerikanerin? Also das wäre jetzt die Frage von wegen so patriotischen Ansprüchen, die ja doch irgendwie, das ist für uns manchmal, glaube ich, befremdlich, ja, aber die gibt's ja auch schon bei so einer Show und aber ich glaube, ich würde mich da durchsetzen und würde sagen, Leute, entweder Shakira oder ich mach's nicht.
Das ist gut. Ich würde mich darum kümmern, Fina, dass es gerade bei mir wäre. Auch guck mal, bei meinem Papa wäre es Grönemeyer. Sehr erfreulich. Gute Wahl. Gute Wahl.
Und patriotisch.
Ja, natürlich. Und wenn Grönemeyer keine Zeit hätte, dann wäre es Beyoncé. Wisst ihr alle.
Ah, okay.
Bin ja großer Fan.
Genau.
Hat ja damals bei Barack Obama gesungen, ne?
Genau, weil da muss man auch sagen, dass Joe Biden auch schon nicht viel falsch gemacht hat.
Also, ja, die Auswahl, ganz ehrlich, also kann man jetzt nicht sagen.
Also eigentlich hat er und sein Team und Kamala Harris, die haben alles richtig gemacht. Von sozusagen der Musikauswahl über die Interpretinnen und Amanda Gorman natürlich, ne, wahrscheinlich der Superstar dieser Veranstaltung. Also muss man schon einfach auch sagen, obwohl da jetzt nicht Hunderttausende von Menschen standen ne, und ihn beklatscht haben, es war...
Aber toucht dich sowas? Also bist du jemand, der dann bei solchen Momenten emotional ergriffen ist auch?
Ja, also vor allen Dingen, wenn es auch so verbunden ist mit den Inhalten. Ich muss sagen, wenn das sozusagen sowas ausstrahlt, also wir wollen einfach in einer anderen Gesellschaft leben und ich glaube, der Satz, der mich am meisten berührt hat und der kommt in diesem in dem Gedicht von Amanda Gorman kam der vor, von wegen wir leben nicht in einer kaputten Nation, sondern in einer Nation, die noch nicht fertig ist. Und das war sozusagen das Bild, was mich so am meisten, mir am meisten voll Hoffnung heilend geschenkt.
Irgendwie, ne? Der Gedanke.
Genau. Das und ja, und halt auch so hoffnungsvoll, ne? Zu sagen, okay, jetzt haben wir alle das Gefühl, wir sind krass gespalten und alles ist broke und es geht halt, ne? Es geht nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und wenn sich dann so eine junge Frau dahinstellt und sagt, stimmt, Leute,
das war ich so.
Diese Nation ist nicht kaputt, sondern sie ist einfach noch nicht fertig. Sie genügt noch nicht unseren Ansprüchen. Ja. Und jetzt gilt's darum, dahin zu kommen, das hat mich
gekickt. Stimmt, das ist sehr bewegend und einfach ein sehr schönes gezeichnetes Bild. Und ich finde, davon lebt ja auch viel, dass man es irgendwie schafft, was zu verbildlichen, irgendwie eine Vision zu erzielen, wo alle dann darauf hinarbeiten. Ja, und ich muss sagen, das war doch diese Woche echt mal eine gute Sache im neuen Jahr, dass das endlich geklappt hat und Donald Trump kein Präsident mehr ist, kein Zugriff auf irgendwelche Atomkoffer etc. mehr hat, dass das einfach alles vom Tisch ist und da hoffe ich jetzt auch, dass sich das ja, so bestätigt und jetzt nicht irgendwelche weiteren politischen Bestrebungen und irgendwelche Abspaltungsversuche bei den RepublikanerInnen irgendwie kommen. Und da muss man, glaube ich, jetzt nochmal abwarten. Da gehen auch ein paar Tage nochmal ziehen ins Land. Und was mein persönliches Highlight war, dass schon einige Dinge wieder gut gemacht wurden, wie zum Beispiel der Wiedereintritt zur WHO oder auch vom Pariser Klimaabkommen und dass die Bohrungen in Alaska gestoppt wurden. So, das sind halt auch Sachen, wo ich dann froh war, dass doch Vernunft gesiegt hat. Und das sind, glaube ich, auch an alle, jetzt nicht nur Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern auch darüber hinaus einfach ein gutes Zeichen, ein gutes Signal, dass man da jetzt wieder einen soliden Gesprächspartner hat. So, selbst mal dahingestellt, ob auch alles Gold ist, was glänzt, alles super ist, was jetzt irgendwie kommen wird. Nee. So, das ist nicht der Fall. Ich glaube, so ehrlich muss man auch sein. Aber zumindest noch mal ein solides Grundgerüst, auf dem man irgendwie aufbauen kann.
Aber wenn ich das kurz auch noch mal, also auch zum Beispiel das, was ich eben gesagt habe, ne, dieser Spruch von wegen, die Nation ist halt einfach noch nicht fertig. Mhm. Und genau darum geht's ja, ne? Darum geht's in einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung, darum geht's in politischen Debatten zu sagen, wie kommen wir dahin, einen Idealzustand zu haben, der für alle funktioniert, die sich auf unsere Werte und auf irgendwie, auf dieses Zusammenleben, nennen wir es besser Zusammenleben als Werte, verständigen. Und das, finde ich, ist das, was du sagst, ne? So, das wird nicht ohne Reibereien und es wird außenpolitisch wahrscheinlich auch nicht immer mit den Interessen sozusagen zumindest der jetzigen Bundesregierung übereinstimmen oder mit dem, was wir vertreten als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber es geht halt voran. Und das ist halt der Unterschied, dass halt Donald Trump immer nur zurück wollte in irgendwie eine Welt, die halt schon, und das hat er einfach nicht gecheckt, die halt einfach vorbei ist.
Ja, das stimmt.
Und da muss ich echt sagen, das macht mich auch froh und hoffnungsvoll und das Saarland ist irgendwie an dritter Stelle beim Impfen und es geht voran. Es gibt ein paar gute News und wir haben eine Folge für diese, also wir haben einen Titel für diese Folge, habe ich auch gerade schon in den Kommentaren sehr gelesen. Witzig, ja. Und,
genau, und wir haben Bernie Sanders vergessen, klar, er war der Star. Und es gibt jetzt auch einen schönen Instagram-Filter-Feeder. Ich finde, den musstest du auch noch ausprobieren, wo man Bernie Sanders Outfit anhat mit seinen Handschuhen und dieser kuscheligen Jacke, was so sympathisch und irgendwie das war authentisch. So einfach so, ja, fand ich super. Also,
ja, guter Mann. Genau, wo ich habe natürlich dann auch Kommentare, also ich meine, manche Journalisten überschlagen sich dann auch und schreiben Kommentare, dass das auch alles geplant und gut durchdacht war, ne, sozusagen so ein Gegenpol zu den gut hergerichteten Personen war und so. Also ich meine, kann man sich jetzt drüber unterhalten. Ich finde, mich hat's auch sehr amüsiert und ich fand's irgendwie ganz schön. Ich fand einfach sympathisch,
schön warm angezogen und kuschelig, so kann man's doch.
Genau, und das ist doch unser Stichwort, weil ich habe jetzt auch sau Bock, mich extrem kuschelig anzuziehen und mich irgendwie noch meinen Abend zu genießen. Und du hast wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Kochutensilien am Start und hast ein krasses Rezept vor, nachzukochen. Und mir hat's heute wieder sehr Spaß gemacht, liebe Kira.
Mir auch, liebe Fina, das war sehr cool.
Ich bin erleichtert, dass du nächste Woche mit den Fragen dran bist. Und freue mich total und wünsche allen, die uns jetzt noch zuschauen und sowieso, die uns zuhören, einen wunderschönen Abend oder was auch immer ihr gerade macht oder tut oder nicht. Alles klar.
Da kann ich mich nur anschließen. Mach's gut, Fina, bis dann.
Ciao. Mach's gut. Bis bald.
Ciao, ciao.